Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Professor Dr. Caroline Gutjahr vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. Hallo Caro, schön, dass du heute hier bist in unserem Podcast.
Hallo Dagmar, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute über dein Forschungsprojekt sprechen im Zusammenhang mit unserem Forschungsverbund TRR 356. Bevor wir das aber machen, habe ich ein paar ganz einfache Fragen für dich. Zum Beispiel interessiert mich sehr, was deine Lieblingspflanze ist.
Also die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich mag Pflanzen allgemein sehr gerne. Ich mag viele Pflanzen. Ich bin besonders fasziniert von der Vielfalt der Formen bei tropischen Pflanzen. Also das finde ich immer ganz toll. Aber wenn ich jetzt unbedingt eine Pflanze auswählen muss, dann wäre es Reis. Denn ich finde, Reis ist eine besonders schöne Pflanze. Diese nickenden Ähren, die sind für mich wirklich sehr ästhetisch. Reis ernährt mehr als die Hälfte der Weltpopulation. Und Reis war die erste Modellpflanze, an der ich gearbeitet habe. Und deswegen ist das für mich auch ein bisschen mit Sentimentalität verbunden.
Und arbeitest du heute immer noch mit Reis?
Ein bisschen. Also unsere Hauptmodellpflanze ist Lotus japonicus. Das ist eine Leguminose, verwandt mit dem Hornklee, den wir hier auch kennen aus Deutschland. Eine japanische Version des Hornklee sozusagen. Aber wir machen auch viele vergleichenden Studien zwischen verschiedenen Pflanzen und da kommt Reis auch zum Tragen.
Sehr schön, also bist du treu geblieben dem Reis.
Genau.
Okay, und jetzt mal von der anderen Seite, was ist die faszinierendste Mikrobe für dich?
Natürlich abuskuläre Mykorrhizapilze. Das sind wirklich ganz faszinierende Organismen. Sie gehören zu den Glomeromycotina. Und was ich an diesen Pilzen so spannend finde, sie sind eigentlich sehr unscheinbar. Sie wachsen im Boden und bilden keine Fruchtkörper, also man kann sie oberflächlich nicht sehen. Und sie bilden spinnwebartige Hyphen, also die sind wirklich ganz dünn und fast durchsichtig. Und kleine Sporen, die ungefähr so aussehen wie kleine Stecknadelköpfe. Und diese Hyphen sind voll mit Zellkernen, also das sind die Organellen in der Zelle, die die Erbinformation tragen, die DNA. Und die eine Spore kann zum Beispiel zwischen 250 und 25.000 Zellkerne enthalten, je nach Spezies. Und diese Kerne schwimmen dann auch in den Hyphen herum. Und was man überhaupt noch nicht weiß, ist, wie koordinieren sich diese Kerne eigentlich miteinander? Wie kommunizieren die? Und wie weiß sozusagen die rechte Hyphe, was die linke Hyphe macht? Und das finde ich sehr faszinierend.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist in der Tat sehr faszinierend. Vor allen Dingen zeigt es auch, wie klein das alles ist.
Genau. Und was eben auch sehr spannend ist an diesen Pilzen oder was sehr gut ist für Pflanzen und für Ökosysteme, dass sie den Pflanzen Nährstoffe zur Verfügung stellen, die sie aus dem Boden mit ihrem Hyphennetzwerk einsammeln.
Und dadurch, dass es so fein ist, kommen sie ja wahrscheinlich auch an Orte, an die eine Pflanzenwurzel niemals gelangen könnte, oder?
Genau so ist es. Und zwar hat man sogar gemessen, dass in einem Kubikzentimeter Boden bis zu 100 Meter Hyphe sich befinden können. Also der Boden wird wirklich sehr stark exploriert durch den Pilz.
Also komplett durchdrungen
genau.
von dem Pilz.
Genau.
Wenn du die freie Wahl hättest, mit welcher Wissenschaftlerin oder welchem Wissenschaftler würdest du gern mal einen ganzen Tag lang forschen?
Da muss ich jetzt in der Geschichte zurückgehen. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit Alexander von Humboldt auf Exkursion in Südamerika gehen. Das hätte mich wirklich fasziniert. Aber ist natürlich auch nicht so einfach, weil man mit sehr basalen Bedingungen und ohne Straßen und Infrastruktur hätte auskommen müssen, wenn man da dabei gewesen wäre.
Na gut, für einen Tag lässt sich das wahrscheinlich aushalten.
Genau.
Für mehrere Wochen sehe ich da auch durchaus eine Herausforderung, ja. Kann ich aber gut nachvollziehen, würde ich auch in der Tat sehr, sehr spannend finden. Jetzt vielleicht zu dir und deinem Beruf und deiner Karriere. Also von Beruf bist du Pflanzenmolekularbiologin. Und für alle Nicht-Biologinnen und Biologen, was kann man sich genau unter deinem Beruf vorstellen? Was macht man als Pflanzenmolekularbiologin?
Also es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Wir arbeiten ja in der Forschung und wir wollen verstehen, wie Pflanzen funktionieren Und zwar wollen wir die sogenannten molekularen Mechanismen verstehen, die die Pflanzen am Leben erhalten und ihre verschiedenen Funktionen bestimmen. Und was macht man jetzt da? Man betrachtet zum Beispiel verschiedene Gene in der DNA. Man schaut, wie diese Gene aktiviert werden und in mRNA übersetzt werden und wie diese dann wiederum in Proteine übersetzt werden und was diese Proteine tun. Also wir beobachten Pflanzen nicht nur in ihrer Gesamtheit, wie sie im Topf wachsen. Das tun wir auch. Also wir betrachten, welche Auswirkungen zum Beispiel die Mutation von einem bestimmten Gen auf das Pflanzenwachstum hat oder auf eine Symbiose mit Pilzen. Dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Aber wir extrahieren auch unglaublich viel von Pflanzen. Also wir graben Wurzeln aus und mörsern die und extrahieren dann DNA oder RNA oder Proteine und schauen, wie unter bestimmten Bedingungen sich diese Komponenten verhalten. Wir betrachten auch, wie sich Proteine in der Zelle verhalten. Dafür werden sie markiert mit fluoreszierenden Proteinen und dann können wir sie unter ein bestimmtes Mikroskop legen. Das nennt sich konfokales Laserscanning-Mikroskop. Mithilfe dessen wir die Fluoreszenz der Proteine, dieser sogenannten Markierungsproteine, anregen können und damit den Aufenthaltsort des Proteins, welches wir studieren wollen, in der Zelle studieren können. Und wir können sogar schauen, wie sich diese Proteine bewegen in der Zelle. Und damit können wir dann viel über ihre Funktion verstehen.
Also wenn ich das zusammenfassen darf oder nochmal in einfachen Worten wiedergeben darf, ihr schaut euch quasi an, den Weg von der Information hin zur Funktion und wie das Ganze reguliert und manipuliert oder verändert wird und wie sich das letztlich dann auf die Pflanze auswirkt oder auf die Interaktion der Pflanze mit einem anderen Organismus auswirkt.
Ganz genau, so ist es. Und wir schauen uns oft nicht nur einen einzigen Weg an von Informationen bis Proteinen bis Funktionen, sondern auch wie verschiedene dieser Informationsstränge und resultierender Proteine dann miteinander wechselwirken und dann zu einem Ergebnis führen durch diese Wechselwirkung.
Das hört sich ziemlich kompliziert an. Wir werden da sicher noch die Details im Laufe unseres Gesprächs ein bisschen aufdröseln, aber auf jeden Fall auch sehr faszinierend. Jetzt bist du seit 2022 Direktorin am Potsdamer Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie für die Abteilung Wurzelbiologie und Symbiose. Mich interessiert, was dich besonders an Pflanzenwurzeln fasziniert und was Wurzeln genau mit Symbiose eben zu tun haben. Du hattest es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen.
Also zunächst, was fasziniert mich an Wurzeln? Einmal fasziniert mich tatsächlich, dass man sie normalerweise nicht sieht, weil sie ja im Boden sind. Das heißt, es hat so was Geheimnisvolles an sich, was man erst ergründen muss, weil es nicht sofort offensichtlich ist, wie wenn man jetzt Blüten studieren würde, die natürlich besonders schön sind im Vergleich zu Wurzeln. Was mich auch fasziniert, ist, dass zum einen die Wurzel wirklich sehr wichtig ist für die Pflanze. Also sie verankert die Pflanze im Boden, sie ist für die Ernährung zuständig, denn sie nimmt Nährstoffe aus dem Boden auf. Und die Wurzel ist unglaublich anpassungsfähig. Also man sieht zum Beispiel, wenn Wurzeln in etwas heterogenen Böden wachsen, und das ist meistens der Fall bei Böden, also dass es sozusagen verschiedene Bodenbereiche gibt, die unterschiedlich feucht sind oder die einen unterschiedlichen Nährstoffgehalt haben, dass sich die Wurzel in ihrem Wachstum daran anpasst. Also wenn die Wurzel zum Beispiel eine Bodentasche findet, in der besonders viel Stickstoff vorhanden ist, dann bildet sie dort sehr, sehr viele Seitenwurzeln. Das sind solche Abzweigungen von der Hauptwurzel. Und man vermutet, dass das auch dazu dient, damit dieser Stickstoff besonders gut exploriert und aufgenommen werden kann, weil eben sehr viel Aufnahmefläche in diesem Boden, in dieser Bodentasche gebildet wird.
Also da findet eigentlich schon hier auch unheimlich viel Sinneswahrnehmung eigentlich statt, auch bei der Wurzel.
So kann man das nennen, ja, genau. Mhm. Und dann hattest du gefragt, was hat Wurzel mit Symbiose zu tun? Es gibt eine Vielzahl an Symbiosen zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Und zwei Typen von Symbiosen sind besonders prominent und besonders wichtig für die Pflanze. Und das ist einmal die Mykorrhiza-Symbiose mit Pilzen und zum anderen die Wurzelknöllchensymbiose mit stickstofffixierenden Bakterien. Und beide Symbiosen sind notwendig, um der Pflanze Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Bei der Mykorrhiza-Symbiose ist es so, dass Pilze in die Wurzel hineinwachsen. Da gibt es jetzt verschiedene Typen, die sogenannte Endomykorrhiza und die Ektomykorrhiza. Und ich möchte mich hier auf die Endo- oder sogenannte abuskuläre Mykorrhiza konzentrieren, weil das mein Forschungsgebiet ist. Und hier wächst der Pilz in die Wurzel hinein und bildet gleichzeitig ein Hyphennetzwerk um die Wurzel herum, mit dem er Nährstoffe aufnimmt und sie dann direkt in die Wurzel hinein transportiert und der Pflanze zur Verfügung stellt. Und was eben sehr vorteilhaft ist, dass der Pilz viel mehr Bodenvolumen explorieren kann, als die Wurzel das selber könnte. Und bei der Knöllchensymbiose ist es so, die findet nur bei bestimmten Pflanzen Gattungen statt, zum Beispiel denen, die zu den Leguminosen, zu den Hülsenfrüchtlern gehören. Da besiedeln Bakterien die Wurzel und die Wurzel bildet ein neues kleines Organ, ein Knöllchen, in dem dann Stickstoff fixiert wird. Und dieses Thema wird auch in unserem THR 356 erforscht, aber nicht in unserer Arbeitsgruppe.
Und welche Nährstoffe werden da ausgetauscht? Also du hast gesagt, die Bakterien zum Beispiel bei der Wurzelknöllchensymbiose liefern Stickstoff. Aber was bekommen sie von der Pflanze? Und umgekehrt oder anders, wie ist es bei den abuskulären Mykorrhiza? Was genau wird da ausgetauscht an Nährstoffen?
Also die Mikroorganismen bekommen in jedem Fall Kohlenstoff, der in der Photosynthese fixiert wurde. In der abuskulären Mykorrhiza-Symbiose sind das insbesondere Glucose und Lipide oder Fettsäuren.
Also Zucker und Fette, Zucker ganz einfach Fette. Mal gesagt.
Genau, für den Zucker und Fette, genau. Und im Gegenzug liefert der Pilz eben Mineralien, insbesondere Phosphat. Denn Phosphat ist für Pflanzen sehr schwer aufzunehmen. Das ist nämlich meistens mit Calcium-Ionen oder Aluminium-Ionen verbunden und deswegen schwer löslich im Boden. Und der Pilz ist bekannt, mit Bakterien zu kollaborieren, die ihm helfen, diese Phosphate aus dem Boden herauszulösen und dann direkt zur Pflanze zu transportieren. Der Pilz nimmt aber auch andere Nährstoffe auf, wie zum Beispiel Ammonium und Nitrat. Das sind beides Stickstoffverbindungen, auch Kalium und andere Nährionen, wie zum Beispiel Zink und Eisen. Aber Phosphat ist wirklich der prominenteste Nährstoff, der zur Verfügung gestellt wird durch den Pilz.
Das ist sehr spannend. Ich würde da gerne das auch als Übergang nehmen, um zum THR zu sprechen zu kommen. Also wir haben diesen Forschungsverbund, den THR 356, Plant Microbe, und du bist mit dem Forschungsprojekt unterschiedliche Auswirkungen des Karikin-Signaltransduktionswegs auf die Entwicklung abuskulärer Mykorrhiza beteiligt. Das ist jetzt auf Deutsch übersetzt, das ist eigentlich ein englischer Titel, aber da stecken einige Fachbegriffe drin und ich würde gerne verstehen, was du genau untersuchst mit dem Projekt.
Also vielleicht muss ich kurz erklären, was besonders diese beiden Fremdworte Karikin und abuskuläre Mykorrhiza bedeuten. Also vielleicht fange ich an mit abuskulärer Mykorrhiza, weil ich das vorher schon kurz angerissen hatte. Da handelt es sich um diese Symbiose zwischen Pflanzen und diesen spinnwebartigen Pilzen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und der Name kommt aus dem Altgriechisch und aus dem Lateinischen. Das ist oft so in der Biologie, dass diese beiden alten Sprachen vermischt werden in einem Begriff. Mykorrhiza kommt aus dem Altgriechischen und kommt von Mykäs, der Pilz, und Rhiza, die Wurzel, und bedeutet im Grunde Pilzwurzel, was ausdrücken will, die Wurzel ist gar nicht allein, sondern sie ist so mit dem Pilz verquickt, dass man das sozusagen als eins sehen kann. Und abuskulär kommt von abuscula, das Bäumchen, auf Lateinisch, und bezieht sich auf Strukturen des Pilzes, die innerhalb der Wurzel in den Wurzelzellen gebildet werden und die aussehen wie kleine Bäumchen. Und wir wollen eben verstehen, wie der sogenannte Karikin-Signalweg sich auf die abuskuläre Mykorrhiza auswirkt. Und zwar haben wir festgestellt, dass der in unterschiedlichen Pflanzen eine unterschiedliche Rolle oder eine unterschiedlich starke Rolle spielt. Und wir wollen verstehen, woran das liegt, was die molekularen Mechanismen sind, die diese Unterschiede bedingen. Jetzt muss ich aber noch Karikin-Signalweg erklären. Also ein Signalweg wird oft angestoßen durch einen Rezeptor. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Schloss, in den ein Schlüssel passt. Und dieser Schlüssel ist ein Molekül, das diesen Rezeptor aktiviert, damit der dann eine Kette von Vorgängen in der Zelle in Gang setzt. Und Karikin ist in diesem Fall ein kleines Molekül, das gar nicht bisher in Pflanzen gefunden wurde, sondern das gebildet wird, wenn Vegetation verbrennt, also zum Beispiel bei Buschbränden und bei Waldbränden. Und dieses Molekül ist gefunden worden im Zusammenhang mit Buschbränden und der Feuerkeimung. Also es gibt Pflanzen, die nur nach Buschfeuern oder Waldbränden auskeimen. Und Karikin kommt vom Aborigine-Wort Karik, der Rauch. Und es wurde in Australien gefunden, deswegen wurde eben so ein australisches Wort verwendet. Man hat dann aber gefunden, dass der Rezeptor, also dieses Schloss, zu dem der Schlüssel dieses Karikin-Molekül passt, dass der in allen Pflanzen praktisch vorhanden ist oder in allen Landpflanzen. Das heißt, auch die Pflanzen, die nicht nach Rauch keimen, brauchen diesen Rezeptor. Und er spielt alle möglichen Rollen in der Pflanze, auch eben in der Mykorrhiza. Das heißt, dieser Rezeptor ist wahrscheinlich in der Evolution entstanden, bevor diese Keimung nach dem Feuer entstanden ist. Das heißt, der wurde sozusagen adaptiert auf diese neue Funktion, um Karikin zu empfangen. Innerhalb der Pflanze wird er wahrscheinlich ein Pflanzenhormon erkennen, das möglicherweise so ähnlich aussieht wie das Karikin. Aber dieses Hormon ist noch nicht bekannt. Das müssen wir noch finden.
Was sind denn die kurz- und langfristigen Forschungsziele dieses sehr faszinierenden Projekts?
Also zunächst wollen wir verstehen, wie das Karikin-Signaling wirklich funktioniert. Wir kennen den Rezeptor. Wir kennen ein weiteres Protein, das direkt nach dem Rezeptor agiert, aber dann wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und das wollen wir herausfinden. Und wir machen das eben im Vergleich zwischen verschiedenen Pflanzen, also einmal Lotus japonicus und zum anderen Reis, weil eben in diesen beiden Pflanzen die Wirkungsweise des Karikin-Rezeptors unterschiedlich wichtig zu sein scheint. Also im Reis ist es so, wenn man diesen Rezeptor mutiert, er nicht mehr funktional ist, dann kann Mykorrhiza überhaupt nicht mehr stattfinden, während in Lotus japonicus die Besiedlung durch den Pilz nur um die Hälfte reduziert ist.
Darf ich da nachfragen? Also so Rezeptoren, die liegen ja häufig in so Genfamilien vor. Das heißt, es gibt mehrere sehr ähnlich aussehende Rezeptoren. Kann es sein, dass in Lotus die Funktion weniger wichtig ist, weil ein sehr ähnlicher Rezeptor auch noch vorliegt und in Reis nicht, dass in Reis dieser Rezeptor ganz alleine ein großes Alleinstellungsmerkmal hat? Oder wie ist das?
Das könnte eine Interpretation sein. Es ist aber tatsächlich so, dass in Lotus dieser Rezeptor dupliziert ist. Also es gibt zwei Genkopien davon. Und wenn wir die beide mutieren, dann haben wir immer noch keinen stärkeren Phänotyp sozusagen, also immer noch keine stärkere Reduktion der Besiedlung. Und es sieht zumindest bezogen auf das Genom, das wir kennen, nicht so aus, als gäbe es noch mehr Rezeptoren.
Okay, sehr interessant. Okay, das war jetzt das kurzfristige Ziel.
Genau, wie das ist das langfristige Ziel. Das langfristige Ziel ist, dass wir diesen Signalweg so gut verstehen und auch in unterschiedlichen Pflanzenarten so gut verstehen und die Unterschiede verstehen, dass wir ihn möglicherweise nutzen können, um die Mykorrhiza zu verbessern und anzupassen, sodass diese Symbiose besser in der Landwirtschaft verwendet werden kann. Es ist so, dass unter bestimmten Stressbedingungen die Mykorrhiza unterdrückt wird durch die Pflanze. Und es ist uns noch nicht ganz klar, ob das wirklich eine Anpassung ist an den Stress, dass die Pflanze sozusagen, wenn sie gestresst ist, den Pilz jetzt nicht auch noch brauchen kann als Belastung, oder ob das nur ein Nebeneffekt ist, der durch den Stress zustande kommt und es der Pflanze eigentlich sogar gut tun würde, wenn der Pilz besser besiedeln könnte und sie in ihrem Stress unterstützen könnte. Und wir haben festgestellt, dass einige Stressoren oder dass in den Stresssignalwegen dieser Karikin-Signalweg integriert ist. Das heißt, es könnte möglich sein, dass wenn wir diesen Signalweg besser verstehen, dass wir die Stressantwort von der Mykorrhiza-Förderung entkoppeln können, sodass man trotz Stress Mykorrhiza zulassen könnte. Und möglicherweise könnte das unter bestimmten Stressbedingungen, wie zum Beispiel Trockenstress, der Pflanze helfen, den Stress besser zu überstehen. Denn gerade beim Trockenstress weiß man schon, dass das Hyphennetzwerk um die Wurzel herum der Pflanze auch hilft, besser Wasser aufzunehmen und einen besseren Feuchtigkeitshorizont, um die Wurzel zu erhalten.
Das heißt also, ein Modell ist oder eine Hypothese ist, dass der Karikin-Rezeptor auch für die Stressantwort gebraucht wird und dann quasi so beschäftigt ist mit der Stressantwort, dass er für diesen Signalweg in der abuskulären Mykorrhiza nicht mehr zur Verfügung steht und dadurch eben diese Symbiose unterdrückt ist und die Stressantwort alle Ressourcen sozusagen bindet.
So ungefähr könnte man sich das vorstellen, ist es aber tatsächlich ein kleines bisschen anders. Also die Rolle des Karikin-Rezeptors besteht darin, dazu zu führen, dass ein anderes Protein, das nennt sich SMAX1, abgebaut wird. Und dieses Protein ist ein Hemmer der Mykorrhiza. Also das muss abgebaut werden, damit Mykorrhiza stattfinden kann, damit der Pilz die Wurzel besiedeln kann. Und wir haben jetzt Hinweise darauf, dass es Stressoren gibt, die dazu führen, dass dieses SMAX1-Protein noch stärker akkumuliert, also stärker gebildet wird beziehungsweise stabiler ist und weniger gut durch den Karikin-Rezeptor zum Abbau freigegeben werden kann. Und da sind wir noch nicht so ganz sicher, inwiefern der Karikin-Rezeptor selber beteiligt ist. Es sieht aber eher so danach aus, als gäbe es sozusagen einen parallelen Weg, der von einer anderen Richtung her auf dieses SMAX1-Protein einwirkt. Was uns wieder zeigt, dass es unglaublich viele Interaktionen auf molekularer Ebene gibt in Pflanzen, wie auch natürlich in Tieren und in Menschen.
Dieses Projekt, das scheint mir ein bisschen wie so eine, also ihr kennt quasi vielleicht so den Eingangsbereich und dann kommt eine riesige Blackbox, wo man noch am trüben Fischen ist sozusagen und das viele Überraschungen bereithalten kann. Jetzt hier meine Frage, welches deiner Forschungsergebnisse hat dich bislang am meisten überrascht?
Da muss ich jetzt nochmal in die Vergangenheit zurückgehen, denn der Überraschungseffekt ist natürlich meistens am größten, wenn man das selber entdeckt. Und ich bin ja jetzt in der Situation, dass meine Doktoranden und Postdocs das Privileg haben, die Entdeckungen zu machen und ich dann eben nur sozusagen sekundär daran teilhaben kann, wenn sie mir die Ergebnisse zeigen. Also meine größte Überraschung war tatsächlich, dass dieser Karikin-Rezeptor so eine große Rolle spielt in der Mykorrhiza. Ich habe damals in der Doktorarbeit mir eine Reismutante angeguckt, an der ich schon während der Diplomarbeit gearbeitet hatte. Und diese Mutante war bekannt dafür, dass sie kein Jasmonat bilden kann. Und Jasmonat ist ein Pflanzenhormon, welches zum Beispiel in der Abwehr gegen Fraßschädlinge wie Raupen eine Rolle spielt. Und ich wollte einfach wissen, spielt Jasmonat auch eine Rolle in der Mykorrhiza? Und deswegen wollte ich mir diese Mutante anschauen, was passiert mit der Mykorrhiza, wenn kein Jasmonat gebildet werden kann. Und die große Überraschung war dann, dass diese Mutante überhaupt nicht besiedelt werden konnte. Also das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich hatte kleinere Unterschiede erwartet. Und später stellte sich dann auch heraus, dass in dieser Mutante nicht nur ein Jasmonat-Biosynthese-Gen fehlte, also ein Gen, welches für ein Enzym kodiert, welches in der Herstellung von Jasmonat beteiligt ist, sondern auch noch andere Gene. Und eines dieser Gene war eben der Karikin-Rezeptor. Und so haben wir dann entdeckt, dass der Karikin-Rezeptor in der Mykorrhiza eine Rolle spielt.
Also schon eine lange Verbundenheit zu dem Rezeptor.
Absolut, ja.
Jetzt bist du im TRR in einem interdisziplinären Forschungsverbund mit vielen Wissenschaftlern. Und da würde mich interessieren, inwieweit so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit für dich wichtig ist und deine Forschung wichtig ist und ob du praktische Beispiele nennen kannst.
Der TRR und die Möglichkeiten zu interagieren sind extrem wichtig für unsere Forschung. Zum einen, wenn ich ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen darf, haben wir sehr viel Interaktion auf theoretischer Ebene. Also wir sind ja Forscher, die sowohl an verschiedenen Symbiosen arbeiten, als auch an Interaktionen mit Pathogenen und Pflanzenkrankheiten. Und es gibt tatsächlich relativ viele Gemeinsamkeiten, auch in der Art und Weise, wie Pathogene Pflanzengewebe besiedeln und wie Symbionten Pflanzengewebe besiedeln. Und da kann man sehr viel voneinander lernen. Und gleichzeitig kann man eben auch voneinander lernen, wenn man die Unterschiede herauskitzelt. Und das geht natürlich viel besser, wenn man miteinander redet. Und dafür bildet der TRR 356 einen wunderbaren Rahmen. Jetzt ganz praktisch gesehen profitieren wir auch sehr, denn mein Ziel ist es wirklich, die Biologie dieser Symbiose in ihrer Gänze zu verstehen auf molekularer Ebene. Und dafür brauchen wir sehr viele unterschiedliche Methoden. Die können wir alle gar nicht selber können und auch gar nicht für alles die Geräte, die man dafür braucht, vorhalten. Denn Geräte, die in der Biologie verwendet werden, sind oft sehr teuer. Und ich bin jetzt zwar in einer sehr guten Situation am Max-Planck-Institut, aber auch dort sind die Ressourcen endlich. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich über den TRR Zugang sowohl zu Wissen als auch zu Geräten habe. Zum Beispiel kollaborieren wir ganz praktisch mit unserem Z-Projekt für Mikroskopie in der Elektronenmikroskopie mit Professor Andreas Klingel. Denn wir brauchen oft elektronenmikroskopische Aufnahmen, die wir selber so nicht aufnehmen können, weil wir auch die Expertise gar nicht haben dafür. Oder wir profitieren sehr stark von einem anderen Z-Projekt, das in der Big-Data-Analyse Erfahrung hat, also Bioinformatik, weil wir sehr viele Transkriptom-Daten im Moment generieren. Das bedeutet, wir messen die Aktivität aller Gene in einem bestimmten Organ, in diesem Fall in der Wurzel, und vergleichen da verschiedene Pflanzen, verschiedene Bedingungen. Und da kommen so viele Daten zusammen, dass man wirklich viel bioinformatische Expertise braucht. Und da kollaborieren wir mit Professor Nadja Kamal im TRR. Und das sind so zwei praktische Beispiele. Es gibt aber noch mehr Beispiele. Also gerade auch in biochemischen Fragestellungen interagieren wir und holen uns auch immer wieder Rat von Kollegen.
Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Z-Projekte, das sind die Zentralprojekte, die von zentraler Bedeutung für den Forschungsverbund sind, weil sie eben Methoden bereitstellen, die eigentlich jedes Projekt irgendwann mal vielleicht aufgreifen möchte oder kann. Jetzt haben wir über diese Zusammenarbeit im TRR gesprochen und dann nochmal vielleicht ganz konkret. Welchen Beitrag kann jetzt dein Projekt für den Forschungsverbund leisten?
Also wir bringen erstmal Expertise für abuskuläre Mykorrhiza-Symbiose im TRR ein und auch Hormonsignalwege, Pflanzenhormonsignalwege, weil das wirklich eins unserer Steckenpferde ist. Und wir kollaborieren auch ganz konkret mit Kollegen. Zum Beispiel haben wir eine Kollaboration mit mehreren Kollegen, in der wir uns anschauen, wie sogenannte biotrophe Organismen die Pflanzenzelle besiedeln und ob es da Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. Darauf bin ich gerade schon mal kurz eingegangen, dass es oft auch viele Ähnlichkeiten gibt zwischen pathogenen und symbiontischen Besiedlungen des Pflanzengewebes. Und ich muss vielleicht kurz erklären, was mit biotroph gemeint ist. Das ist eine Interaktion, in der zum Beispiel ein Pathogen die Pflanzenzelle nicht abtötet. Das gibt es auch. Das wären dann nekrotrophe Interaktionen. Sondern in dieser Interaktion besiedelt zum Beispiel eine Pilzhyphe die Pflanzenzelle und erhält sie am Leben, sodass sie kontinuierlich Nährstoffe aus der Zelle absaugen kann. Und das macht ja sowohl der Mykorrhiza-Pilz, der durch die Pflanzenzelle an Kohlenstoff kommt, also Zucker und Fette, und auch pathogene Pilze und sogenannte Oomyceten tun das. Und da gibt es natürlich viele Vergleiche. Es gibt noch ein kollaboratives Projekt, in dem wir uns anschauen, ob die abuskuläre Mykorrhiza nicht die Resistenz von Pflanzen gegen Pathogene erhöhen kann. Dazu gibt es schon Hinweise aus verschiedenen Studien und wir wollen jetzt sozusagen den Reichtum der Expertisen im TRR nutzen, um verschiedene Pflanzen-Pathogen-Interaktionen mit Viren, mit Bakterien und mit Pilzen anzuschauen und inwiefern Mykorrhiza diese verschiedenen Interaktionen beeinflusst und hoffentlich natürlich positiv. Aber hoffen dürfen wir nicht, wir müssen das annehmen, was wir finden.
Nochmal kurz darauf eingehen möchte ich auf diese Resistenz gegenüber Pathogenen. Damit ist gemeint, dass die Abwehr gegen Krankheitserreger erhöht wird, also das ist die Hypothese, wenn die Pflanze eine abuskuläre Mykorrhiza eingegangen ist.
Genau.
Also man könnte jetzt ganz grob sagen, dass ein ultimatives Ziel von unserer Forschung, von diesem Forschungsverbund sein kann, einen Beitrag zu leisten, auch wenn er vielleicht nur ganz klein ist, um eine nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern und zur Nahrungssicherheit beizutragen. Könntest du mir konkrete Beispiele nennen, wie deine Forschungsergebnisse eben möglicherweise zu diesem großen, übergeordneten Ziel beitragen können?
Ja, also es ist bekannt, dass die abuskuläre Mykorrhiza Pflanzen auch bei geringeren Nährstoffkonzentrationen im Boden ernähren kann. Das heißt, man könnte durch Einsatz der abuskulären Mykorrhiza in der Landwirtschaft möglicherweise Kunstdünger einsparen, was natürlich sehr zur Nachhaltigkeit beitragen könnte. Es ist allerdings so, dass es je nach Bodentyp und je nach Kombination zwischen Pilz- und Pflanzenart unterschiedliche Effizienzen gibt. Manchmal funktioniert es sehr gut, in anderen Situationen funktioniert es weniger gut. Und wir verstehen noch nicht so genau, warum. Also wenn wir die molekularen Vorgänge, die innerhalb dieser Symbiose stattfinden und wie sie durch Umweltbedingungen und Bodenbedingungen beeinflusst werden, besser verstehen, dann könnte das dazu beitragen, diese Symbiose effizienter in der Landwirtschaft einzusetzen, eventuell auch Pflanzen zu züchten, die auf die Symbiose hin optimiert wurden. Denn die heutigen Pflanzen sind hauptsächlich auf Kunstdünger optimiert. Und das Ziel wäre dann natürlich, Kunstdünger einzusparen und damit sowohl die Herstellung von Kunstdünger zu reduzieren, die ja zum Teil auch sehr energieaufwendig ist oder auch umweltschädigend, wenn zum Beispiel Phosphat in Minen abgebaut wird, und auch umweltschädigend durch Eutrophierung von Gewässern, wenn zu viele Nährstoffe abfließen.
Da sprichst du auch an, dass Bauern häufig den Boden animpfen mit solchen Mikroorganismen oder mit zum Beispiel Mykorrhizapilzen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann bedeutet das, man kann es zwar animpfen, aber das garantiert noch nicht, dass es super effizient funktioniert. Und die Hoffnung wäre jetzt, wenn man diese Molekularbiologie dahinter besser versteht, diese Effizienz steigern zu können, dass das dann wirklich gut funktioniert. Ist das richtig?
Genau, das ist die Hoffnung. Das ist natürlich ein Ziel, das noch nicht morgen erreicht werden kann. Dazu brauchen wir noch Zeit. Aber manchmal ist es auch so, dass wirklich eine bahnbrechende Entdeckung, die man nicht erwartet hatte, dann viele Probleme lösen kann.
Du hast jetzt schon gemerkt, ich habe das nochmal wiederholt und versucht auch nochmal zu vereinfachen. Wir in unserem Projekt sind für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig von unserem Forschungsverbund. Und du machst jetzt hier mit in einem Teilprojekt des Öffentlichkeitsprojekts in unserem Podcast. Und da möchte ich von dir wissen, warum es aus deiner Sicht wichtig ist, deine Forschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Für mich gibt es mehrere Gründe, warum ich das mache. Zum einen bin ich natürlich sehr fasziniert von der Biologie, die wir erforschen und von den Phänomenen, die wir da entdecken. Und ich möchte das gerne teilen, denn das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man nicht nur im kleinen Elfenbeinturm vor sich hin forscht, sondern wenn man auch sieht, dass andere daran teilhaben. Dadurch gewinnt das an Relevanz. Also nicht nur, wenn man es anwenden kann, sondern auch, wenn man einfach das Wissen darum verbreiten kann. Und dann denke ich auch, dass es noch zu wenige Menschen gibt, die sich Gedanken darüber machen, und das soll jetzt gar nicht kritisch klingen, die sich Gedanken darüber machen, wie Pflanzen eigentlich funktionieren. Es ist viel einfacher, sich für Tiere zu interessieren vielleicht, weil die sich ähnlicher verhalten wie wir, weil die sich überhaupt verhalten, weil die oft sehr niedlich sind und so weiter. Und ich denke aber auch, Pflanzen sind sehr, sehr spannende Organismen, die sich eben sehr flexibel an Umweltbedingungen anpassen können und interagieren mit anderen Organismen, wie zum Beispiel Mikroorganismen. Und ich möchte einfach mehr Wissen verbreiten, um auch mehr Empathie für Pflanzen zu erregen. Und dann finde ich auch, dass das Motto durchaus gilt, was nicht bekannt ist, existiert nicht. Mhm. Ja, denn Dinge existieren ja sozusagen in den Gedanken der Menschen auch, ja. Und dafür müssen wir die natürlich füttern. Und last but not least ist es natürlich auch wichtig, den Steuerzahler zu informieren, wofür sein Geld ausgegeben wird. Denn meine Forschung wird zu 100% durch Steuergelder finanziert, sogar mein Gehalt als Max-Planck-Direktorin oder auch als Professorin war es so. Und ich finde, wir sind den Steuerzahlern schuldig, dass wir sie darüber informieren, was wir erforschen und sie auch teilhaben lassen an den Ergebnissen. Und wie gesagt, das muss nicht nur immer etwas sein, was man anwenden kann, sondern auch der Zuwachs an Wissen ist ja ein Wert an sich für die Gesellschaft und oft eben auch die Grundlage dafür, dass dann später tolle Innovationen geschehen können, die für die Anwendung wichtig sind. Und da möchte ich mal das Motto von der Max-Planck-Gesellschaft loswerden, das ein Motto von Max Planck selber ist. Und zwar heißt das, dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Und das sollten wir wirklich beherzigen.
Ja, das finde ich einen tollen Ansatz, muss ich sagen. Ich komme da auch noch mal in Gedanken auf ein Interview von dir zurück, das du mal gegeben hast. Und in diesem Interview hast du gesagt, und ich zitiere dich jetzt, dass wir die Symbiose irgendwann so gut verstehen, dass wir aufgrund von genetischen Markern auf der Pflanzenseite und auf der Pilzseite schon voraussagen können, welche Pflanze und welcher Pilz besonders gut zusammen funktionieren, sodass man optimale Paare anwenden kann in der Landwirtschaft und diese am besten auch noch optimiert hin auf bestimmte Standorte, Boden- und Klimabedingungen. Wie weit ist die Forschung oder der Status quo deiner Forschung von diesem Traum oder diesem Ziel entfernt? Und gibt es sowas wie einen abschätzbaren Zeithorizont dafür, dieses Ziel zu erreichen?
Das ist eine wirklich schwere Frage. Also wir sind noch sehr weit davon entfernt. Wir sind jetzt aber nicht die Einzigen, die daran forschen, zum Glück, sondern weltweit gibt es viele Forschungsgruppen, die daran arbeiten. Und ich hoffe, dass wir mit vereinten Kräften bald soweit sind, aber ich denke, 10, 20 Jahre wird es sicherlich noch dauern, wenn nicht noch länger. Mhm. Denn es ist ein sehr komplexes System und es gibt noch sehr viele weiße Flecken auf der Landkarte. Mhm. Aber wenn man kein Ziel hat, dann braucht man ja gar nicht erst anzufangen.
Das ist ein wunderbarer Abschluss für unser Gespräch, finde ich. Und bevor wir uns verabschieden, Caro, würde ich gerne noch von dir wissen, welches Buch oder welche Dokumentation oder welchen Podcast du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen möchtest.
Ja, wenn Sie mehr über unsere Forschung erfahren möchten oder vielleicht auch mal Bilder aus unserer Forschung sehen möchten, dann empfehle ich Ihnen die Website bioökonomie.de. Dort gibt es eine Reihe von Kurzfilmen und Podcasts, die nennt sich die Biopioniere. Und dort haben wir auch einen Podcast und einen kleinen Film beigetragen. Dort sehen Sie dann auch unser Labor. Sie sehen Mykorrhizapilze in der Pflanze unter dem Mikroskop und ein paar Mitarbeiter von mir, die an den Pflanzen arbeiten. Und das ist eigentlich ein sehr netter Film, um einen kleinen Einblick in unsere Forschung zu gewinnen.
Das ist eine tolle Empfehlung. Ich kenne den Film und ich würde mich der Empfehlung gerne anschließen. Und vor allen Dingen, liebe Caro, möchte ich mich bei dir bedanken für das tolle Interview. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe ganz viel gelernt und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht. Danke dir.
Danke dir auch, Dagmar. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Michelle von Arx vom Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen an der Universität Tübingen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.